Bom, e concluindo essa questão da licença maternidade e licença paternidade, nós conquistamos na Constituinte. A nova Constituição está lá, com esses direitos. Agora, esse último mês, tão logo foi aprovada, foi promulgada a Constituição, 33% das mulheres ficaram desempregadas.
Glória a Deus, Senhor, nas alturas, e viva eu de amargura nas terras do meu Senhor. Carcará, pega, mata e come, carcará. Vai morrer de fome, carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come, carcará. Lá no sertão é um bicho que voa que nem avião, ou é um pássaro malvado, tem um bico volteado que nem gavião. Carcará, quando vê roça queimada, sai voando e cantando, carcará. Vai fazer sua caçada, carcará, come até cobra queimada. Mas quando chega o tempo da invernada, no sertão não tem mais roça queimada. Carcará, mesmo assim não passa fome, os burrego que nasce na baixada. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come. Carcará é malvado, é valentão, é águia de lá do meu sertão. Os burrego novinho pode andar, ele puxa no imbigo e até matar. Carcará, pega, mata e come, carcará, não vai morrer de fome. Carcará, mais coragem do que homem, carcará, pega, mata e come.
Und jetzt zu der Bevölkerungspolitik. Die brasilianische Regierung betreibt keine offiziell deklarierte Bevölkerungspolitik. Seit 20 Jahren aber wird die Pille massenhaft abgegeben, ohne dass die Frauen über ihren Gebrauch und ihre Wirkung informiert werden. Frauen, die festgestellt haben, dass mit der Pille zunehmen, haben gedacht, dass sie folglich auch ihren unterernährten Kind gut tun könnten und haben auch ihnen die verfüttert.
E, inclusive, as mulheres sem terem uma orientação adequada, sem estar informadas do que é a pílula, de como ela deve ser usada e as consequências do uso da pílula, chegou-se ao ponto de mulheres começarem a engordar, porque tomam pílula, então elas pensam que deve ser bom para o filho delas engordarem também. E deram pílulas para os filhos.
Auf Druck vom IWF, dem Internationalen Währungsfonds, wird die brasilianische Frau seit 1965 als Versuchskaninchen gebraucht zur Durchführung von wissenschaftlichen Studien. Zudem kauft Brasilien massenhaft Pillen ein, von denen man erwiesenermassen weiss, dass ihre Verträglichkeit als schlecht gilt. Und diese Pillen werden darum in den USA verboten. Die Multis können auf diese Art ihre Restbestände loswerden, auf Kosten der Gesundheit der brasilianischen Frau. Die Bevölkerungspolitik von Brasilien ist vom IWF diktiert. Der IWF sagt, die Armut von Brasilien könne nur behoben werden, wenn die Bevölkerungszahl reduziert wird. So gibt es jetzt Sterilisationskliniken, die von der Ford und der Rockefeller Stiftung betrieben sind. Dort werden die Frauen fast gratis unterbunden. Von dieser Form von Verhütung werden sie mit dem Argument überzeugt, sie müssen sich dann nicht mehr um Verhütung kümmern und nie mehr zum Arzt gehen. Auch junge, kinderlose Frauen werden sterilisiert. Sie sind uninformiert, aber sie sind generell an Verhütung interessiert, weil ihnen die ökonomisch Situation oder die ökonomischen Schwierigkeiten mit Kind klar sind. Wie sie die Möglichkeiten nicht kennen und kein Geld haben, lassen sie sich gern und fast gratis unterbinden. Mehr als die Hälfte der Frauen zwischen 15 und 49 Jahren verhütet in Brasilien. Von denen sind 70% sterilisiert. Das heisst, rund 40% von allen Frauen im gebärfähigen Alter sind heute sterilisiert. Das kommt einem Genozid gleich. Die brasilianische Regierung weiss das, drückt aber beide Augen zu, lässt die Kliniken funktionieren und bietet keine Beratung für die Frauen an. Zum Thema Bevölkerungspolitik können wir Frauen nur allein agieren. Weder von der Kirche noch von den politischen Parteien können wir Unterstützung in dem Mass erwarten, wenn wir sie brauchen. Wir setzen uns für die Legalisierung der Abtreibung ein. Bei 4 bis 5 Millionen vorgenommenen illegalen Abtreibungen jährlich sterben 400'000 Frauen an den Folgen des unsachgemäßen Eingriffs. Zudem soll die Frau Anspruch auf Beratung und Information haben. Vom Eintritt in die Gebärfähigkeit bis ins Alter. Dabei soll sie lernen können, selber zu entscheiden, welche Form der Verhütung sie wählen will und wie sich die auf sie auswirken wird.
Ela então vai ter acesso, o que nós queremos é isso, ela tem acesso a todos os meios contraceptivos. Ela, junto com o profissional de saúde, ou com a profissional de saúde, decida qual que é o melhor para a saúde dela, para o caso dela, certo? Essa é a nossa reivindicação.
Wir haben eine Parole, und die heisst IWF, Bande von Dieben. Ihr kontrolliert unsere Gebärmutter und raubt uns unser Brot.
Então nós temos uma palavra de ordem que diz o seguinte, que nós vamos, quando nós fazemos manifestação, FMI, cambada de ladrão, controla o nosso útero e rouba o nosso pão.
Der Spruch zeigt die enge Verknüpfung von unseren Forderungen nach Agrarreform, gegen die Bezahlung von der Russlandschuld und für Verhütungsmethoden nach entsprechend unseren Forderungen. Mit der Agrarreform könnte die Armut von Brasilien bekämpft werden. Wir hungern jetzt, weil unsere Bodenschätze von den Multis ausgebeutet werden. So sind wir gegen die Bezahlung von dieser Russlandschuld. Wir haben sie bereits mehrfach gezahlt mit unserem Schweiß und unserem Blut. Eine Verbesserung der materiellen Situation in Brasilien würde automatisch auch eine aggressive Bevölkerungspolitik überflüssig machen. Es freut mich, da in Europa so viele, vor allem auch junge Frauen, angetroffen zu haben, die sich im gleichen Kampf wie wir engagieren. Und ich hoffe, dass sich die Solidarität unter den Frauen der Welt immer mehr verstärkt. Ich denke, das Konzept von erster und dritter Welt müsste abgeschafft werden. Wir sind alle auf dem gleichen Planet und in allen Ländern sind es die gleichen, die unterdrücken und die gleichen, die unterdrückt werden.
Eu acho que, como você falou de primeiro, terceiro mundo, eu acho que nós temos que romper essas fronteiras, esses mapas que foram criados por esse sistema que oprime aqui, oprime lá, de que tem um primeiro mundo, um segundo, um terceiro e por aí adiante. Nós somos um mundo só, tanto faz lá quanto aqui é um mundo só. E o que tem é que tem os que dominam, exploram, e os que são explorados, mas é um mundo só.
Esta cove em que estás com palmos medida é a conta menor que tiraste em vida. É a conta menor que tiraste em vida. É de bom tamanho, nem largo nem fundo. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a parte
latifúndio. Não é cova grande, é cova medida. É a terra que querias ver dividida. É a terra que querias ver dividida. É uma cova grande pra teu pouco defunto. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. Mas estarás mais ancho que estavas no mundo. É uma cova grande pra teu defunto barco. Porém mais que no mundo te sentirás largo. Porém mais que no mundo te sentirás largo. É uma cova grande pra tua carne pouca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca. Mas a terra dada não se abre a boca, mas a terra dada não se abre a boca. É a parte que te cabe nesse latifúndio. É a terra que querias ver dividida.
Radio Lora 104,5 MHz. Ihr hört die feministische Themensendung von der Hälfte vom Äther, heute zum Thema Frauen, Widerstand und Bevölkerungspolitik in Brasilien. Soeben habt ihr eine zusammengezogene Übersetzung von einer Veranstaltung und von einem Interview mit der Amelinha aus Brasilien gehört zu diesen Themen. Wir bringen jetzt in der letzten halben Stunde noch verschiedene Spots und kleine Einwürfe zu aktuellen Entwicklungen in Brasilien, sowie am Schluss noch, wie auch angekündigt, Auszüge aus einem Buch von einer brasilianischen Schriftstellerin aus den Favelas, aus den Slums von São Paulo. Als erstes möchte ich nochmal auf die Thematik von der Bevölkerungspolitik zurückkommen, nur ganz kurz, weil wir haben die Geschichte an diesem Sender schon mehrmals erwähnt. Es handelt sich um einen von der WHO in der Entwicklung befindenden Schwangerschaftsimpfstoff. Ich tue die Sache an dieser Stelle nochmal aufrollen, weil in Brasilien ist es der Frauenbewegung gelungen, und zwar als einziges Land bis jetzt, Testversuche, Testserien mit dem Schwangerschaftsimpfstoff an brasilianischen Frauen zu stoppen. Häufig auftretende Schwangerschaften werden zu Epidemien. Um Epidemien zu vermeiden, stellt der Antischwangerschaftsimpfstoff eine sehr attraktive Waffe dar, die in das gegenwärtige Waffenarsenal integriert werden muss. So schrieb David Griffin in der brasilianischen Ausgabe vom Bulletin von der Weltgesundheitsorganisation im November 1987. Die Rede ist da von HCG, einem Trophoblastenhormon, und von der aktiven Immunisierung vom Empfänger, wörtlich WHO, gegen Schwangerschaft. Die Rede ist somit von einem gentechnologisch gewonnenen Impfstoff, der lebenslänglich wirkt. Den neuesten Informationen zufolge ist eine Wirkungsdauer von 2 bis 3 oder 4 Jahren gesucht, aber die Wirkungsdauer hat man noch nicht im Griff. Deshalb wird im Moment noch von lebenslänglicher Wirkungsdauer geredet. Als Antigen wird dabei HCG gespritzt, um eine Antikörperantwort hervorzurufen. Durch den immunologischen Angriff auf den Organismus werden die Embryos abgestossen. Es wird erwartet, dass dieser Angriff die Schwangerschaft in einem frühen Stadium unterbricht. Die Bevölkerungsplaner zerbrechen sich schon lange den Kopf darüber, wie sie der Epidemie Schwangerschaft im Trikot könnten zu Leib rücken, ohne teure Gesundheitssysteme müssen aufzubauen. 3 bis 6 Monate Spritzen Depo Provera oder das 5-Jahres-Implantat Norplant sind Vorläufer von dieser Politik gewesen. Ihre Vervollkommnung findet sie in diesem Impfstoff, einem Joint Venture von Sando, Ziba Geigi und der WHO, wo die Projektierung, die Leitung und die ganzen Versuche und dann auch die Vermarktung des Medikaments unter sich hat. Ein paar in Fachartikeln erwähnte sogenannte Nebenwirkungen sind Verkrümmung der Schilddrüse, Immunschwäche, Schädigung des Fötus. Seit Anfang der 80er Jahre sind verschiedene Versuche an sterilisierten Frauen mit dem Impfstoff gemacht worden.
die Versuche können auch an sterilisierten Frauen gemacht werden, weil man eine Antikörperantwort auch so kann feststellen kann. Und zwar hat der Population Council in Chile, in Finnland und in der Dominikanischen Republik die Versuche durchgeführt, das National Institute of Immunology in Indien und die australische Regierung in Australien. Für das Jahr 1989 sind jetzt Tierversuche geplant und für das nächste Jahr, für 1990, dann Versuche an nicht sterilisierten Frauen. Wie gesagt, der Frauenbewegung in Brasilien ist es gelungen, Testversuche, Testserien, die hätten sollen anfangen oder schon ganz kurz angefangen haben, an brasilianischen Frauen, können durch ihre Proteste stoppen. Im Zusammenhang mit Bevölkerungspolitik noch eine Zeitungsmeldung aus der NZZ vom Oktober 1987. Akutes Abtreibungsproblem in Brasilien. Rekord trotz drakonischen Strafen. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation WHO werden in keinem anderen Land der Erde im Verhältnis zur Bevölkerungszahl rund 135 Millionen mehr Abtreibungen vorgenommen als in Brasilien. Jährlich entscheiden sich rund 5 Millionen Brasilianerinnen zu diesem Schritt. Etwa 400.000 bezahlen ihn mit dem Leben. Abtreibungen sind laut Gesetz streng verboten. Wer sie dennoch vornimmt bzw. vornehmen lässt, muss mit einer Gefängnisstrafe von 3 Jahren rechnen. Kurpfuscher und Geschäftemacher. Ausnahmen werden lediglich geduldet, wenn eine Vergewaltigung die Schwangerschaft verursachte oder keine andere Möglichkeit besteht, das Leben der Frau zu retten. Auf 100 Geburten entfallen rund 50 Abtreibungen, ausgeführt meist von Kurpfuschern unter zumeist prekären hygienischen Bedingungen. In den Großstädten wie Rio de Janeiro oder São Paulo existiert dagegen eine große Zahl von fast jedermann bekannten Ärzten, die in bisweilen modernen ausgestatteten Kliniken ungestört von polizeilichen Nachforschungen für umgerechnet zwischen 80 und 1.000 Franken Schwangerschaften abbrechen und damit ein enormes Geschäft machen. Während in Brasilien von 1.000 Frauen 20 an den Folgen von Abtreibungen sterben, sind es in den Vereinigten Staaten laut Statistik 0,8 von 100.000. In den meisten mitteleuropäischen Ländern ist die Rate noch geringer. Eine Legalisierung des Schwangerschaftsabbruchs nach dem Vorbild industrialisierter Länder ist in Brasilien nicht in Sicht und wird auch von der Regierung nicht befürwortet. Kaiserschnitt aus finanzieller Not. Die Weltgesundheitsorganisation kritisiert ferner die Rekordrate von Kaiserschnittgeburten in Brasilien, die das Risiko für die Mutter um das Vierfache und für das Baby um das Dreifache erhöhen. Etwa 40% der Kinder, in einigen Regionen sogar 80%, kommen durch Kaiserschnitt zur Welt, während es in den Industrieländern weniger als 10% sind. Die Gründe für diese extrem hohe Rate liegen im Finanziellen. Mütter, die sich für eine natürliche Geburt entscheiden, müssen dafür in den privaten wie in den staatlichen Kliniken erheblich mehr bezahlen. Die Ärzte, an einem raschen Geburtsvorgang interessiert, überreden die Schwangeren gewöhnlich zum Kaiserschnitt, ohne auf die Risiken hinzuweisen. Vierhunderttausend tote Brasilianerinnen jährlich aufgrund von illegalen Abtreibungen. Und das laut WHO. Dann noch ein zweiter Zeitungsspot zu der Ausrottung der indianischen Bevölkerung in Brasilien. Und zwar auch aus der NZZ aus dem April 1986. Selbstzerstörung eines Indianerstamms abgebrochen. Die Asurini-Indianer in Brasilien haben einen Pakt mit dem Tod gebrochen. In den letzten 4 Jahren haben Frauen des Stammes 6 Kinder geboren. Seit 15 Jahren hatten die im Gliedstaat Para lebende Indianer systematisch alle Schwangerschaften abgebrochen. Der Stamm praktizierte Selbstzerstörung, weil er sich der Gewalt und Zerstörung um ihn herum nicht gewachsen betrachtete. Wie die lokale Vertretung der brasilianischen Indianerbehörde FUNAI in Belém erklärte, bedeuten die Geburten das Ende der Selbstzerstörung des Indianerstammes, der heute nur noch 57 Mitglieder zählt. Die Asurini leben in einem schwer zugänglichen Gebiet von Landwirtschaft, Jagd und Fischerei. Sie haben aufgrund ihrer besonders pazifistischen Lebensweise größte Schwierigkeiten, sich gegen Angriffe anderer Stämme zu verteidigen. Ständig auf der Flucht vor den Weißen und anderen Indianerstämmen hatten sich die Asurini, weil sie der Gewalt nicht mit Gewalt begegnen wollten, zu einem langsamen kollektiven Selbstmord durch systematische Abtreibung entschlossen. Soweit die NZZ zu der Ausrottungspolitik gegen die indianische Bevölkerung in Brasilien.
Aktuell gibt es wieder einen Widerstand der Indianerinnen und Indianer. Der richtet sich gegen den geplanten Staudamm im Amazonasgebiet. Das Gararau-Wasserkraftwerk würde die Fläche von 1200 Quadratkilometern überfluten im Xingu-Nationalpark. 280 Indianerinnen und Indianer vom Stamm der Kayapo müssten wegziehen. An der Internationalen Indianischen Konferenz im Februar hatte José Antonio Muniz López von der Gesellschaft Stromzentrale das Projekt gut verkaufen. Im Tagi hat es damals eine wunderbare Foto gehabt. Eine Kayapo-Indianerin in ihrer traditionellen Kleidung hat dort den López, der selbstherrlich am Konferenzlicht thront, mehr oder weniger symbolisch mit ihrer Machete bedroht. Sie hat ihm gesagt: «Was denkst du, dass wir sind? Für uns hat elektrische Energie überhaupt keine Bedeutung.» Auch im Februar ist der Chico Mendes ermordet worden. Er ist ein bekannter brasilianischer Umweltschützer und eine zentrale Figur in der Bewegung der Landarbeiterinnen und Landarbeiter gegen die Grossgrundbesitzer.
Cansado que eu tava da fome que eu não tinha nada, que fome que eu tinha, que seca danada no meu Ceará. Eu peguei e juntei um restinho de coisa que eu tinha, duas calças velhas e uma violinha, e num pau de arara toquei para cá. E de noite eu ficava na praia de Copacabana, zanzando na praia de Copacabana, dançando chachado pras moças olhar. Virgem santa, que a fome era tanta, que nem voz eu tinha. Meu Deus, quanta moça, que fome que eu tinha, mais fome que eu tinha no meu Ceará.
Puxa vida, não tinha uma vida pior do que a minha. Que vida danada, que fome que eu tinha, zanzando na praia, pra lá e pra cá. Quando eu via toda aquela gente no come que come, eu juro que eu tinha saudade da fome que eu tinha no meu Ceará. E aí eu pegava e cantava e dançava o chachado, e só conseguia porque no chachado a gente só pode mesmo se arrastar. Virgem Santa, que a fome era tanta que até parecia que mesmo chachando meu corpo subia, igual se tivesse querendo voar. Eu vou voltar pro Ceará, vou-me embora pro meu Ceará, porque lá tem um nome. Aqui não sou nada, sou só Zé com fome, sou só pau de arara, nem sei mais cantar. Vou picar minha mula, vou antes que tudo rebente, porque estou achando que o tempo está quente, pior do que antes não pode ficar. Eu vou voltar pro Ceará, eu vou voltar pro Ceará.
Wir hören jetzt noch ein paar Passagen aus dem Tagebuch der Armut von der Carolina Maria de Jesus. Der Eduardo Galeano schreibt zu ihrem Buch: Carolina Maria de Jesus wurde zwischen Abfallhaufen und Geiern geboren. In einem Heft notierte sie die Ereignisse des Tages. Ihr Tagebuch der Armut, ein Tagebuch aus 5 Jahren Leben in einem Elendsquartier vor den Toren Sao Paulos, wurde in 40 Ländern gelesen und in 13 Sprachen übersetzt. Das Aschenputtel Brasiliens, gleichfalls zu einem Konsumprodukt geworden, verließ die Favela und lernte die Welt kennen. Carolina Maria de Jesus wurde eine berühmte Schriftstellerin. Sie wurde interviewt, fotografiert, die Kritiker verliehen ihr Preise, die Reichen luden sie zu Tisch und verschiedene Präsidenten empfingen sie. Dann vergingen die Jahre. Anfang 1977, an einem Sonntagmorgen, starb Carolina Maria de Jesus zwischen Abfallhaufen und Geiern. Keiner erinnerte sich mehr an die Frau, die geschrieben hatte: Der Hunger ist das Dynamit des menschlichen Körpers.
5. November 1958. Ich ging beim Krämer vorbei und verkaufte Senor Eduardo eine Literflasche für 3 Cruzeiros, um den Omnibus zu bezahlen. Als ich an der Omnibus-Endstation ankam, traf ich Toninho von Dona Adelaide. Er arbeitet in der Buchhandlung Saraiva. Ich sagte zu ihm: Ja, Toninho, die brasilianischen Verleger drucken nicht, was ich schreibe, weil ich arm bin und kein Geld habe, um es zu bezahlen. Deswegen schicke ich mein Buch nach den Vereinigten Staaten. Er gab mir verschiedene Adressen von Verlagen, die ich aufsuchen müsste. Ich ging die Straße längs und sammelte Eisenstücke, die ich fand. Ich ging bei Dona Julita vorbei und bat um Essen. Sie wärmte mir etwas Essen auf. Doña Julita gab mir Suppe, Kaffee und Brot. Ich aß bei Doña Julita. Es war 3 Uhr. Ich fühlte mich unwohl. Die Möbel drehten sich um mich. Mein Organismus ist nicht mehr an gute Dinge gewöhnt. Ich kochte den Kindern eine Suppe. Sie schliefen ein, bevor die Suppe kochte. Als sie fertig war, weckte ich sie zum Essen. Sie aßen zu Abend und gingen schlafen. Ich träumte von Doña Julita. Sie hatte gesagt, ich sollte für sie arbeiten und sie würde mir 4000 Cruzeiros im Monat zahlen. Ich sagte zu ihr, ich würde die Söhne in ein Internat stecken und nur Vera mitbringen. Ich wachte auf. Ich bin nicht wieder eingeschlafen. Ich fing an, Hunger zu spüren. Und wer hungrig ist, schläft nicht ein. Als Jesus zu den Frauen in Jerusalem sagte, weint nicht um mich, weint um euch selbst, da weissagten seine Worte die Regierung des Senior Juscelino, voller Bitternis für das brasilianische Volk. Wir Armen müssen essen, was wir im Abfall finden, oder sonst hungrig einschlafen. Haben Sie schon einen Hund gesehen, der sich in den Schwanz beißen will und sich um sich selbst dreht, ohne ihn zu erreichen? Es geht ihm wie der Regierung Juscelino.
8. Dezember 1958. Morgens ist der Pater gekommen, um die Messe zu lesen. Gestern ist er mit dem Kapellenwagen gekommen und hat zu den Bewohnern der Favela gesagt, sie müssten Kinder haben. Ich denke, warum sollen die Armen Kinder haben, wenn die Kinder der armen Arbeiter werden müssen? Nach meiner unmaßgeblichen Meinung müssen die Reichen Kinder haben, die ihren Kindern feste Häuser geben können, und sie können essen, was sie wollen. Wenn der Kapellenwagen in die Favela kommt, entzünden sich immer Debatten über die Religion. Die Frauen sagten, der Pater habe ihnen gesagt, sie könnten Kinder haben und wenn sie Brot brauchen, können sie es in der Kirche holen. Nach Ansicht des Herrn Priesters werden die Kinder der Armen nur mit Brot groß gemacht. Sie brauchen nichts anzuziehen und auch kein Schuhzeug.
25. Dezember 1958. Joao kam nach Hause und sagte, er habe Leibschmerzen. Ich stellte fest, dass es daran lag, dass er eine verdorbene Wassermelone gegessen hatte. Heute haben sie einen Lastwagen Wassermelonen in der Nähe des Flusses ausgekippt. Ich weiß nicht, warum diese unvernünftigen Kaufleute ihre verdorbenen Sachen hier in der Nähe der Favela auskippen. Die Kinder sehen es und essen es. Meiner Ansicht nach treiben die Großhändler in Sao Paulo mit dem Volk ebenso Spaß wie Cäsar, wenn er die Christen quälte. Nur, dass der heutige Cäsar dem Cäsar der Vergangenheit überlegen ist. Die anderen wurden aus Glaubensgründen verfolgt und wir werden vom Hunger verfolgt. Damals ließen diejenigen, die nicht sterben wollten, davon ab, Christen zu lieben. Aber wir können nicht davon ablassen, zu essen.
4. Juli 1959. Als ich durch die Rua Eduardo Chavez ging, rief mich eine Dame und gab mir ein paar Aluminiumtöpfe, Papier und ein Kilo Fleisch für Vera, die ihr gesagt hatte, sie wolle ihr Bett zum Markt tragen und dort wohnen, weil es dort viele gute Dinge zum Essen gibt. Sie möge gern Fleisch und wolle einen Schlachter heiraten. Ich habe schon bemerkt, dass meine Tochter sich auflehnt. Sie ist entsetzt darüber, in der Favela zu wohnen. Eines Tages erschien hier in der Favela eine Negerin, die sich Vittoria nannte. Sie brachte einen Jungen namens Cesar mit. Die Negerin erzählte mir, sie sei Angestellte der Dona Mara, die in dem Nachtlokal Oasis in der Rua Sete de Abril tanzt. Ich möchte ihr ein Heft Dichtung leihen und sie in der Avenida São João aufsuchen. Die Negerin sagte mir, sie studiere am Konservatorium. Florenciana hatte der Negerin meine Bretterbude gezeigt. Sie gab mir die Adresse. Avenida São João, 190, 82. Stock, Wohnung 23. Was mich beunruhigte, war, dass das Gebäude 82 Stockwerke haben sollte. Ich hatte noch nicht gelesen, dass es hier in Sao Paulo ein so hohes Haus gäbe. Dann dachte ich, ich gehe nie aus der Rumpelkammer. Wie soll ich wissen, was im Empfangssaal vorgeht? Da Florenciana darauf bestand, lieh ich ihr das Heft. Als ich in der Stadt die Nummer 190 suchte, fand ich sie nicht. Ich ging zum Nachtlokal Oasis, um Dona Mara zu suchen und um zu erfahren, wie ich ihre ordinäre Angestellte finden könnte. Man sagte mir, dass Donna Mara in der Boite ein- und ausgeht und dass sie um 1 Uhr morgens kommt. Ich hinterließ einen Brief für Donna Mara und bekam keine Antwort. Aber an dem Tage, an dem ich diese Vittoria wieder treffe, werde ich sie verprügeln. Ich habe die Wäsche eingeseift, dann ging ich zum See, um zu Ende zu waschen. Der Gesundheitsdienst hat gesagt, dass das Wasser des Sees die Schneckenkrankheit überträgt. Sie haben uns etwas erzählt, was wir nicht wussten. Aber damit ist die Frage des Wassers nicht gelöst. Donna Alice ist traurig, weil sie Donna Rosas Bretterbude vermietet hat. Und sie will die Bretterbude verkaufen. Sie fordert 4.000 Cruzeiros. Und ihr Mann hat das Geld und Donna Rosa grüßt sie nicht. Ich habe noch nie eine so ehrgeizige Person gesehen. Wenn es nur Ehrgeiz wäre, aber der Neid ist ihr Schatten. Als ich meinen roten Rock bekam, wurde sie wütend. Sie sagte, nur ich bekomme nichts. Jetzt baut sie noch eine Bretterbude und hat die andere vermietet, in der sie wohnte. Das ist die Bretterbude, in der Senor Francisco wohnt. Als meine Kinder kleiner waren, schloss ich sie ein und ging Papier sammeln. Eines Tages kam ich zu Hause an und sah, dass Joao weinte. Er sagte zu mir, »Weißt du, Mutti, Donna Rosa hat mir Pferdeäpfel ins Gesicht geworfen.« Ich machte Feuer, kochte Wasser und wusch die Kinder. Ich war entsetzt über die Schlechtigkeit der Donna Rosa. Sie weiß, dass sie hier in der Favela keine Bretterbuden vermieten darf. Aber sie vermietet welche. Sie ist die schlimmste Hauswirtin, die ich je im Leben gesehen habe. Warum hat wohl kein Armer Mitleid mit dem anderen?
7. Juli 1959. Wenn ich in die Stadt gehe, habe ich den Eindruck, im Paradies zu sein. Ich finde es wunderbar, die gut gekleideten Frauen und Kinder zu sehen. So anders als in der Favela. Die Häuser mit Blumentöpfen und die vielen Farben. Diese Bilder werden die Besucher Sao Paulos begeistern, die nicht wissen, dass die berühmteste Stadt Südamerikas krank ist. Sie hat Geschwüre. Die Favelas.
Morro existe, mas pedem pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente e nunca se deixa quebrar. Mas pedem pra se acabar. Canta, mas canta triste, porque tristeza é só o que se tem pra cantar. Chora, mas chora rindo, porque é valente, nunca se deixa quebrar.
Das war die Sendung Frauenwiderstand und Bevölkerungspolitik in Brasilien. alle Musik, die ihr gehört habt in dieser Sendung, ist von der Platte Protestlieder von der brasilianischen Sängerin Celia Barbosa gewesen. Abgesehen von den ersten zwei Stücken, die ihr gehört habt, die sind von der Sängerin Elba Ramalho gewesen. Aus dem Studio verabschiedet sich Veronika und Barbara. Ciao zusammen.
Hälfte des Äthers.